Uwe, wir wollen über die Stuttgarter Ereignisse vom 28. Oktober 1948 sprechen. Anlass dafür ist ja, dass es im Juni dieses Jahres und auch danach nochmal in Stuttgart zu Ausschreitungen gekommen ist, die in der Öffentlichkeit sehr heftig debattiert worden sind. Und ich war dann sehr überrascht zu entdecken, es hat ja schon mal in Stuttgart Ausschreitungen gegeben und es gibt da vielleicht ein paar Parallelen zu entdecken. Das zunächst erstmal zum Einstieg. Was ist denn da an diesem 28. Oktober 1948 in Stuttgart passiert? Wie kannst du diese Ereignisse zusammenfassen?
Ja, am 28. Oktober 1948 gab es Ausschreitungen an denselben Orten in Stuttgart, wie das öfter vorgekommen ist in der Geschichte. Charlottenplatz, Karlsplatz, Königstraße, Schlossgarten. Und das war am 28. Oktober 1948 im Rahmen einer Gewerkschaftskundgebung auf dem Donnerstag. Da wurde die Arbeit niedergelegt mittags, damit man an einer großen Demonstration teilnehmen kann. Und das war lokal mobilisiert. Und die wahrscheinlichsten Schätzungen sprechen von 80.000 Menschen, die daran teilgenommen haben. Da gab es eine Kundgebung und auf dem Rückweg von der Kundgebung gab es in der Königstraße an einigen hochpreisigen Geschäften im Jargon von damals Ausschreitungen und im Zuge dessen wurden einige Schaufenster zerstört und die Polizei hat eingegriffen und dagegen wurde Widerstand geleistet, so dass es sich über mehrere Stunden hingezogen hat und auch die amerikanische Militärpolizei mit extra Einheiten dann eingegriffen hatten. Das hat einige Stunden gedauert, bis sich das beruhigt hat. Es gab Verhaftungen und Verletzte und danach auch eine Ausgangssperre in Stuttgart.
Jetzt fände ich es interessant, wenn wir im Gespräch so ein bisschen rekonstruieren, wie es zu diesen Ausschreitungen im Oktober 48 in Stuttgart gekommen ist. Und dazu gehört ja ganz zentral ein Kapitel von sozialen Auseinandersetzungen, die heute wenig präsent sind. Nach 1945, also nach Ende des Zweiten Weltkriegs und im Zuge der Besatzung von Deutschland, hat es in Westdeutschland dann eine ganze Reihe von wilden Streiks gegeben. Vielleicht kann man von einem Streikzyklus da auch sprechen, der bis Ende der 40er Jahre angedauert hat. Was sind denn die Faktoren für diese Streikbewegung? Wie lässt sich dieser Streikzyklus charakterisieren?
Ja, wenn man das genau nehmen will und nach 1945 anfängt, also nach Kriegsende, muss man eigentlich von zwei Streikzyklen sprechen, weil die unter unterschiedlichen Bedingungen stattgefunden haben. Das erste ist bis zum Juni 1948. Da war die Hauptauseinandersetzung um die Ernährungslage, weil da wurde bewirtschaftet. Das heißt, man konnte nicht nur mit Geld etwas kaufen, sondern auch mit Gutscheinen. Das brauchte man beides. Und deswegen war Geld nicht das Hauptproblem, sondern sozusagen die Verteilungsmechanismen jenseits des Geldes. Und dagegen gab es ganz, ganz viele Demonstrationen, also erstaunlich viele, auch in der gesamten B-Zone, also das heißt in der amerikanischen und in der britisch besetzten Zone, mithin auch mit Streiks und regionalen Generalstreiks im Ruhrgebiet oder in Hamburg oder so. Und diese Vorfälle, Stuttgarter Vorfälle, wie das dann heißt, 1948 im Oktober, die sind eigentlich in einem zweiten Zyklus oder sozusagen in einer zweiten Welle zu verstehen, die unter anderen Bedingungen stattgefunden hat. Und zwar haben wir im Juni 1948 die Währungsreform, wo die D-Mark eingeführt worden ist. Das wird den meisten Leuten, die da im Schulunterricht das behandelt haben, als Beginn der sozialen Marktwirtschaft ein Begriff sein, was aber nachweislich falsch ist. Da ging es erstmal darum, die Marktwirtschaft überhaupt wieder einzuführen. Und das wurde gelabelt als freie Marktwirtschaft. Das heißt, die Preise wurden freigegeben, vor allem für Ernährungsgüter, also und für Anziehsachen und andere Güter des täglichen Bedarfs. Und durch diese große Nachfrage, weil alle das brauchten, also sowohl Schuhe als auch Essen, war immer zu wenig da. Und die gleichzeitige Preisfreigabe sind die Preise enorm nach oben geschnellt. Gleichzeitig konnten aber keine Lohnerhöhungen rausverhandelt werden, weil es gesetzlich festgeschrieben war, die Lohnhöhe. Das heißt, diese Auseinandersetzung hat sich dann verlagert auf die Märkte und in die Betriebe und auf die Großmärkte, wo dann Gewerkschafter, Gewerkschafterinnen quasi die Preise kontrolliert haben oder sonstige Demonstrationen vorgenommen haben. Auch in Stuttgart gab es schon Kundgebungen vorher auf dem Wochenmarkt, gewerkschaftliche Kundgebungen unter dem Motto herunter mit den Preisen. Und die Entwicklung ist dann so, dass es zuerst ganz lokale Vorfälle gab, in der gesamten B-Zone tatsächlich, also Westdeutschland ohne Südbaden und Südwürttemberg, was französische Besatzungszone war und ohne Saarland. Und diese Demonstrationen waren zuerst sehr, sehr lokal und dann haben die sich ausgeweitet und wurden regionaler und dann haben auch die Gewerkschaften eine größere Rolle gespielt. Vorher waren das oft lokale Initiativen, Hausfrauen tauchen immer wieder auf in den Quellen als Akteurinnen. So, und in diesem Endphase von dieser zweiten Phase fallen halt die Stuttgarter Vorfälle. Und weil diese lokalen Proteste immer nur lokal was bewirkt haben und die eigentliche Politik aber nicht geändert worden sind, sind Demonstrationen größer geworden und organisierter. Und eine dieser Kundgebungen war halt in Stuttgart. Es gab auch in Mannheim einige Zeit vorher eine ähnliche Kundgebung, ein paar Tage vorher. Und da wurde sich auch schon gewundert, dass es so ruhig geblieben ist, weil es so eine gespannte Stimmung war. Und in Stuttgart ist dann so quasi die Stimmung explodiert oder die Lage außer Kontrolle geraten, oder wie man das nennen will. Allerdings nicht auf der eigentlichen Gewerkschaftskundgebung, sondern beim Abzug der Teilnehmerinnen.
Nun hast du ja erwähnt, dass die Gewerkschaften in diesen Protesten eine große Rolle gespielt haben, dass sie Proteste gegen die Folgen dieser Währungsreform gemacht haben. Allerdings spricht ja dann, was dann an diesem 28. Oktober nach der Gewerkschaftskundgebung passiert, dass dafür, dass die Ereignisse den Gewerkschaften und der Gewerkschaftsführung ja auch entglitten sind. Vielleicht kannst du sagen, was auch für Vorgänge innerhalb der Gewerkschaften mit dazu führen, dass das ja offensichtlich auch ein nicht ganz reibungsloser Ablauf ist, wenn man das quasi von Gewerkschaftsfunktionärsseite betrachtet?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil wir tatsächlich in Stuttgart ist ein Modell umgesetzt worden, das haben sozusagen Betriebsräte haben dazu aufgerufen, zusammen mit dem Ortsausschuss des DGB, also Ortsausschuss, das heißt nur Region Stuttgart, und die hatten das vorher dem Landesgewerkschaftsbund vorgeschlagen und der hat das aber abgelehnt. Und die haben es dann in Eigenregie, also die haben es für das ganze Land vorgeschlagen, haben es in Eigenregie dann vor Ort umgesetzt. Und waren die lokalen Funktionäre, waren daran beteiligt, haben das organisiert, haben den Redner gestellt und so weiter. Und da waren 80.000 Menschen. Und man muss sagen, der Gewerkschaftsebene war auch sehr, sehr wichtig, sich nachher von den Ausschreitungen zu distanzieren. Also haben gesagt, das waren ja eigentlich gar keine Gewerkschaftsmitglieder und die da verhaftet worden sind, das waren ganz junge Auszubildende, die sind gerade erst in die Gewerkschaft eingetreten und so weiter. Aber der Ausgangspunkt, diese riesige Mobilisierung, war eine lokale Gewerkschaftsaktion verbunden mit Streiks, weil klar, sonst hätten die Leute nicht auf die Straße gehen können zur Arbeitszeit. Und innerhalb der Gewerkschaften gab es da unterschiedliche Reaktionen. Also man hat da eine Distanzierung und dann hat man mal gleichzeitig, also beispielhaft die Nürnberger Betriebsräte haben eine Versammlung aller Betriebsräte in Nürnberg gemacht und haben dann ein Schreiben geschickt nach Stuttgart und die haben dann irgendwie relativ lapidar gesagt, wir bedauern die Ausschreitung am Schluss der Kundgebung, die Schuld trifft aber jene, die die Not der wertschaffenden Menschen missbrauchen und sie sogar noch verhöhnen. Das hat auf den Verlauf der Ausschreitung sozusagen Bezug genommen. Und da gab es also quasi zwei Ebenen. Die einen, die gesagt haben, ja, das war nicht so gut, aber eigentlich geht es ja um was anderes. Und die anderen, die sich möglichst laut distanziert haben.
Ich habe einen Bericht gelesen, in dem es bei dieser Gewerkschaftskundgebung durchaus auch Zwischenrufe gegeben hat, insbesondere als eine Resolution verlesen wurde und dann so Sprüche kamen wie nicht noch eine Resolution, jetzt mal endlich auch mal was machen oder sozusagen nicht immer nur die Taten ankündigen, sondern wirklich direkt mal auch zur Aktion übergehen. Inwiefern spielt denn da auch eine Unzufriedenheit eben mit dem Handeln der Gewerkschaftsführung eine Rolle?
Ja, das hat eine große Rolle gespielt. Also man kann sagen, ohne diese Unzufriedenheit hätte es bestimmte Sachen nicht gegeben. Und da kann man sagen, diese Stuttgarter Kundgebung ist lokal, weil die Leute das wollten, gemacht worden. Und ganz besonders wichtig ist das dann aber geworden im Generalstreik, der 2 Wochen später stattgefunden hat. Also der letzte Generalstreik, den es in Westdeutschland gegeben hat. Da haben auch wirklich 75% der Leute teilgenommen, der Erwerbstätigen. Und da hat die Gewerkschaftsführung also tatsächlich sich unterhalten. Da gibt es Wortprotokolle, wie die dann entschieden haben, ob sie jetzt tatsächlich diesen Generalstreik durchführen oder nicht. Und da hat sich die Seite durchgesetzt, die gesagt haben, wir haben aber total viele Austritte, wenn wir nicht streiken. Und wir müssen es jetzt durchziehen, weil der Druck von der Basis quasi so groß ist, dass wir wenigstens einen symbolischen Generalstreik machen müssen. Und das wiederum hatte verschiedene Ursachen. Die wichtigste hatte ich genannt. Das sind die Explosion der Nahrungsmittelpreise bis zu 150% innerhalb von wenigen Wochen. Und dass sich quasi eine ganze Zeit lang nicht wirklich viel geändert hat. Das heißt, Ludwig Erhard als verantwortlicher Minister hat daran festgehalten, die Preise freizulassen und hat dann erst unter diesem Druck der Proteste bestimmte soziale Maßnahmen eingebaut und die Wirtschaftspolitik auch geändert, also hin zu wieder bestimmte wirtschaftliche Freiheiten, Preisgestaltung und so wieder einzufangen und das wieder zu verbieten. Und insofern spielt das eine große Rolle. Also auch Gewerkschaften, das war damals schon so, Einheitsgewerkschaft, es gab jetzt auch keine Auswahl. Die Leute konnten nicht sagen, ja, die Gewerkschaft streikt nicht, dann trete ich in die andere über. Und deswegen hat sich alles innerhalb dieses Feldes der Gewerkschaften quasi abgespielt.
Das, was an diesem 28. Oktober dann passiert ist, spricht dafür, dass eine Menge Wut sozusagen in der Menge vorhanden gewesen ist. Das heißt, es sind ja in sozusagen einer Luxus-Einkaufsstraße eben Fensterscheiben von Luxusgeschäften eingeschmissen worden, was man ja sicher erklären kann darüber, dass man sozusagen selber merkt, in der eigenen Lebenssituation kann ich mir Lebensmittel nicht leisten, weil es da eine enorme Preissteigerung gibt und ich bin hier nur sozusagen durch die Schaufensterscheibe davon getrennt, oder ist es auch wie ein Hohn, dass da sozusagen diese Luxusgüter so ausgestellt werden. Auf der anderen Seite gab es dann eine recht heftige Gegenwehr gegen die einschreitende Polizei. Also da sollen auch von Dächern eben Steine und so weiter geschmissen worden sein. Und das hat ja tatsächlich dann die Alliierten dazu veranlasst, mit aufgesetzten Bajonetten und mit Panzern sozusagen diese Krawalle einzudämmen und aufzulösen. Was kannst du denn insgesamt zur Reaktion der Alliierten sagen? Wie haben die auf diese Konfliktgemengelage denn geblickt?
Ja, sage ich gerne was zu. Ganz kurz noch zum ersten Teil der Frage. Hohn ist zum Beispiel ein ganz gutes Stichwort, weil die ganze Situation war im Grunde verhöhnt, weil auf der Schlossstraße gab es damals dann Läden. Der eine Laden hieß tatsächlich Luxus und der andere war schon verurteilt worden wegen Preiswucher zu Geldstrafen. Und sie hatten sich schon vorbereitet, hatten also teilweise die Schaufenster schon gesichert, standen davor. Und der Besitzer des zweiten Ladens, Modehaus Stahl, hat sich dann über vorbeiziehende Kommunisten lustig gemacht. Das ist nachher im Prozess rausgekommen. Und mit einem der Hauptangeklagten hatte er Streit wegen seinem Preiswucher. Also es war tatsächlich eine ganz kleine mikroskopische Widerspiegelung der großen sozialen Fragen. Und die Beteiligten daran, da hat Wut wahrscheinlich auch wirklich eine große Rolle gespielt. Auch wenn es jetzt keine Gewerkschaftsmitglieder waren oder nicht, jedenfalls in der Hauptsache. Das spielt aber im Grunde eigentlich auch keine Rolle. Die Militärpolizei, also die Constabulary-Einheiten, die waren in den Wochen vorher tatsächlich extra auf Aufstandsbekämpfung trainiert worden. Das hatte sich geändert. Das war zuerst so eine eher interne Militärpolizei oder so und dann wurde das umgebaut, die Constabulary-Einheiten, zu Aufstandsbekämpfung. Und die sind dann relativ schnell eingeschritten, tatsächlich, wie du sagst, auch mit Bajonetten und mit Panzern ist sozusagen eine Übersetzung von Tank, das können auch gepanzerte Fahrzeuge sein. Es gibt da wenig Fotos, oder zumindest von diesen Panzern habe ich kein einziges Foto gefunden, aber es ist klar, welche Einheiten daran beteiligt waren. Und das hat auch damit zu tun, dass wir, wenn wir jetzt die globale Lage uns angucken, oder zumindest mal die europäische mit dem beginnenden Kalten Krieg, und dann gucken wir nach China, wo die kommunistische Armee quasi Sieg um Sieg einfährt, oder nach Frankreich, wo kommunistische Bergarbeiter Kohlegruben fluten mit Dynamit, und dann haben wir in Deutschland noch relative Ruhe. Und ich glaube, das sollte um jeden Preis gehalten werden. Und dann hatten wir sozusagen eher so eine Doppelstrategie. Das heißt, der Wirtschaftskurs von Erhard musste geändert werden. Und aber auch, es war ganz klar eine riesige Präsenz. Auch die Polizei, auch die deutsche Polizei hatte 2/3 aller zur Verfügung stehenden Polizeibeamten für diese Kundgebung schon abgestellt, damit da bloß nichts anbrennt, sage ich jetzt mal. Und was dann tatsächlich, da ist ja auch was angebrannt, würde man jetzt eigentlich sagen, aber im internationalen Vergleich war das alles noch harmlos. Auch die Repression, die eigentlich ziemlich heftig ist, ist im internationalen Vergleich wahrscheinlich harmlos, aber wer zum Rädelsführer erklärte, der ist dann tatsächlich zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt worden und es gab auch noch weitere Haftstrafen für andere Leute.
In der Öffentlichkeit ist ja dann im Nachgang viel darüber diskutiert worden, wer ist eigentlich verantwortlich für die Ausschreitung und gibt es möglicherweise so Redelsführer oder Leute, die da halt irgendwie sozusagen andere Leute anstiften, und es ist gerätselt worden, waren es vielleicht Nazis, Alte, oder waren es Kommunisten, und dazu gehört ja auch, dass es eben diese Debatten in den Gewerkschaften gibt, sollen Kommunisten aus der Funktionärsetage rausgedrängt werden. Was kann man, oder wie ist denn da heute die Forschungslage? Waren denn tatsächlich Kommunisten beteiligt, oder wie kann man das überhaupt feststellen, wer da jetzt sozusagen die maßgeblichen Akteure gewesen sind?
Ja, also danach ist immer wieder gesucht worden. Also es gibt so ganz schöne Zitate von Leuten, die haben dann nach Kommunisten gesucht, aber keine gefunden. Ein anderer Zeuge hat dann sächsischen Dialekt und Berliner Dialekt gehört und hat gesagt, das waren bestimmt Kommunisten. Und gleichzeitig haben wir dann aber eine Verzerrung der Zusammensetzung. Man kann die natürlich im Nachhinein nicht so ganz einfach feststellen, wer da jetzt beteiligt war. Es waren wohl über 2000 Leute daran beteiligt, an diesen Krawallen. Festgenommen worden sind 17, von denen haben 5 wohl bei der Vernehmung Sympathie für die Kommunisten erkennen lassen. Und diese 5 sind sozusagen behalten worden, alle anderen sind entlassen worden. Und der als Rädelsführer Verurteilte, der hatte einfach ein Transparent dabei und kam aus Dresden. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das war bestimmt ein Kommunist, der abgestellt worden ist zum Krawall machen. Kann sein, aber gleichzeitig ist es so, dass das sozusagen eine soziale Lage war, die sich da entladen hat und die sich da dargestellt hat in diesen Krawallen, die dann externalisiert worden ist. Also das Problem war ein Problem der Mietzone, das war ein Problem der freien Marktwirtschaft, das war ein Problem der Wirtschaftspolitik von Erhard. Und das war ein Problem, dass die Gewerkschaften das mit ihrer zahmen Herangehensweise nicht auffangen konnten. Und das ist sozusagen jetzt ganz grob gesprochen der Grund dafür. Und nicht, dass irgendein Kommunist aus Dresden, wenn er überhaupt einer war, angereist ist und transparent hochgehalten hat.
Nun ist ja die interessante These deiner Dissertation, dass die sogenannte soziale Marktwirtschaft auch mit einer Reaktion auf solche und ähnliche Ereignisse gewesen ist. Und das ist ja interessant, weil du den Namen Ludwig Erhard jetzt auch schon mal immer wieder genannt hast, nämlich in Beziehung zur Währungsreform, die auch mit zu diesen Protesten geführt hat und zu diesen Ausschreitungen. Jetzt ist aber der Name Ludwig Erhard eben genau mit diesem Stichwort soziale Marktwirtschaft verbunden und ist ja gerade dadurch auch so ein bisschen vergoldet vielleicht. Und die These ist jetzt sozusagen, soziale Marktwirtschaft ist nur durch solche Ereignisse auch mit zustande gekommen. Was spricht denn dafür? Oder wie kann man das belegen oder diese These begründen, dass eben die soziale Marktwirtschaft auch mit ein Resultat solcher Ereignisse ist?
Ja, dazu muss man erstmal sich klar machen, was meint man mit sozialer Marktwirtschaft? Ist es erstmal der Begriff oder ist es eine Wirtschaftspolitik? Und was ich gemacht habe, ich habe mir beides angeguckt. Und dafür habe ich zuerst mal gesucht, wo ist denn der Begriff soziale Marktwirtschaft im öffentlichen Raum überhaupt benutzt worden, ab wann? Und mich hat das total gewundert, dass das niemand vorher gemacht hat, also so akribisch. Und alle Standardwerke schreiben davon, ja, am 20. Juni 1948 wurde die soziale Marktwirtschaft eingeführt, aber es gibt keine Evidenz dafür. Ludwig Erhard hat immer von freier Marktwirtschaft gesprochen. Also als er seinen Posten angetreten hat am 2. März 1948, vorher schon und nachher umso mehr, hat er immer von freier Marktwirtschaft geredet und hat auch entsprechende Politik gemacht. Und dieser Begriff soziale Marktwirtschaft wurde dann einmalig von ihm in einer Verteidigungsrede, da gab es einen Misstrauensantrag gegen ihn im Parlament, ich würde sagen zufällig, in den Mund genommen und das wurde ihm dann wochenlang quasi vorgehalten. Ja, wenn soziale Marktwirtschaft, das bedeutet doch aber das, das bedeutet doch aber das. Das heißt, dieser, naja, jetzt mal so diskursanalytisch gesprochen, dieser leere Signifikant, den brauche ich jetzt nicht erklären, alle wissen, was gemeint ist. Also ein Begriff, der was Gutes verheißt, wurde sozusagen genommen und damit was verbunden. Und damit wurden Forderungen aufgestellt, zu sagen, eine soziale Marktwirtschaft bedeutet doch aber auch, dass die Leute sich das Essen leisten können, dass die Leute ihre Schuhe kriegen, dass das Leder nicht zuerst in den Luxusgeschäften landet, sondern halt in der Schuhproduktion und so weiter und so fort. Und dieses Aufkommen des Begriffes, das hat sich quasi im Nachgang der Proteste immer so ein bisschen verschoben, ist es immer stärker in den öffentlichen Fokus geraten, dann wurde das auch von den Zeitungen aufgegriffen und so weiter und so fort. Bis er das sich zu eigen gemacht hat, sind dann noch mehr Monate vergangen, im Februar 1949 hat er dann das zu seinem Konzept gemacht innerhalb der CDU und dann wurde wenige Wochen und wenige Monate später damit der Bundestagswahlkampf bestritten. Das war also ein sehr schlauer Schachzug, diese Niederlage der freien Marktwirtschaft umzuwandeln, sich das anzueignen, was sich in einer sozialen Auseinandersetzung durchgesetzt hatte, sich anzueignen und gleichzeitig zu behaupten, wir haben das schon immer gewollt. Und einen ähnlichen Mechanismus haben wir tatsächlich in der Wirtschaftspolitik, wo zuerst die Preise freigegeben worden sind, alles so, ja, das regelt sich, die Preise werden sich einpendeln. Das ist im Grunde diese Ideologie von der freien Marktwirtschaft, der Markt regelt alles. Das kennen wir heute ja auch zu Genüge. Das wurde damit ganz lange vor sich hergetragen, aber das ist nicht passiert. Und dann ist es passiert, aber nicht, weil die Preise sich eingependelt haben, sondern weil bestimmte sozusagen jetzt mal dirigistische Maßnahmen, es wurde zum Beispiel gesagt, wir haben hier ganz viele alte Militärgüter, die werden umgearbeitet für zivile Güter und wir schreiben aber dafür vor, man darf nicht mehr Gewinn machen als so und so viel Prozent. Und dadurch wurden dann die Preise nach unten gedrückt und dann wurde das Preisniveau etwas niedriger, dann wurde die Lohnfestsetzung aufgehoben, die Löhne konnten gesteigert werden. Und da haben wir sozusagen einen Knick drin. Also da wurde es zum einen besser, die konkrete Lage wurde besser für die Leute, die nichts hatten, außer ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Die konkrete Lage wurde besser, aber eben auch die Wirtschaftspolitik wurde tatsächlich geändert. Also ein paradigmatischer Bruch. Also die es war nicht mehr freie Marktwirtschaft, sondern eben staatlicherseits, beziehungsweise dann die Bietzonenverwaltung, wurde eingegriffen dafür, am Markt Preise festzuschreiben, ohne den Profit dabei zu verhindern, sondern der wurde deutlich vermindert, aber es wurde immer noch privatwirtschaftlich produziert und verkauft, aber es wurde vorgeschrieben, dass man nicht zu teuer verkaufen darf.
Nun können wir zum Abschluss unseres Gespräches vielleicht auch nochmal zum Ausgangspunkt zurückkehren, nämlich dieser Vergleich, der einem irgendwie ins Auge fällt, wenn man denn sozusagen auf Stuttgart 1948 blickt, auch vor dem Hintergrund, was 2020 passiert ist. Und ich habe so das Gefühl, dass eben ein Blick auf diese Ausschreitung, die es jetzt im Juni gegeben hat, dass selten eben sozusagen eigentlich mit einer sozialanalytischen Brille auf diese Ereignisse geblickt wird, sondern das ist ein Ereignis, das irgendwie vom Himmel fällt, das vielleicht auch nur erfragt nach deinem Nachdenken auch über diese Ereignisse. Würdest du denn sagen, dass es irgendwie Gemeinsamkeiten gibt zwischen diesen beiden Ereignissen 2020 und 1948?
Viele Sachen kann ich wirklich schwer einschätzen, weil ich jetzt auch keine vertieften Kenntnisse habe von der Stuttgarter Situation. Was halt auffällt in Stuttgart, das ist aber vielleicht nur am Rande erwähnenswert, wir haben seit der Novemberrevolution über 1948 und über Stuttgart 21 bis jetzt zu den Krawallen jetzt irgendwie immer wieder dieselben Orte. Ich wohne in Berlin, da ist es ganz, ganz anders historisch gesehen. Wenn irgendwie solche Auseinandersetzungen waren, waren die immer irgendwo anders. In Stuttgart waren sie immer zwischen Charlottenplatz und dem Bahnhof. Was aber andersrum, wenn ich jetzt drüber nachgedacht habe, die Situationen sind überhaupt nicht zu vergleichen. Was mir aber ähnlich scheint, ist der Umgang, also so eine Art Externalisierung von Problemen. Das heißt, 1948 haben wir ganz klar, ohne die soziale Lage, da wäre das nicht passiert. Das waren nicht irgendwelche Leute, die Krawall machen wollten, um Unruhe zu stiften, sondern es hatte seinen Grund oder zumindest es wäre nicht passiert, ohne die entsprechende soziale Lage, über die ich gerade geredet habe. Und da würde ich denken, das ist in Stuttgart auch so. Ganz klar, da werden nicht nur Leute Filmchen für Instagram drehen wollen und haben deswegen randaliert. Und dann gleichzeitig haben wir dieselbe Externalisierung, wie wir es 1948 hatten, mit sächsischem Dialekt und mit Berliner Dialekt, und das waren Kommunisten, haben wir jetzt sozusagen eine Externalisierung über diese Rassismusschiene. Also, als ob das ein Grund wäre, dass jemand Eltern hat, die irgendwann mal woanders gelebt haben, um zu randalieren. Also, da wird auch sozusagen, der eigentliche Blick müsste dahin gehen, wenn man schon feststellt, wer da soziologisch oder so, wer da randaliert hat, dann muss man auch überlegen, gibt es da gesellschaftliche Ursachen für? Und da würde ich mal denken, aber jetzt wirklich nur, ich habe wirklich nur Zeitungsartikel dazu gelesen und nicht mehr, da kommt man unter Stichwort Rassismus wahrscheinlich nicht aus. Und das wäre sozusagen, die Parallele wäre sozusagen das Ablenken davon, dass es gesellschaftliche Ursachen gibt.